Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommt. Amen. Ich habe nicht nur das große Privileg, hier predigen zu können, ich habe auch noch das Privileg, über einen der unglaublichsten Texte des Neuen Testaments, überhaupt der ganzen Bibel, zu predigen. Stellen Sie sich vor, die Heilige Schrift wäre ein Gebirge. Dann wäre unser heutiger Text einer der höchsten Gipfel. Es ist der sogenannte Christushymnus aus dem Philipperbrief. Paulus zitiert ihn, der stammt aber bereits aus den ersten Jahren nach der Auferstehung Jesu. Der Brief ist etwa von Paulus ist etwa im Jahre 60, ist einer der Spätbriefe, im Jahre 60 geschrieben, wahrscheinlich in Rom, an die Gemeinde zu Philippi. Und er hat darin einen alten Text, also einen Hymnus, einen Lobpreis, einen Psalm oder wie wir das nennen sollen, also so ein Text aus der ganz frühen Zeit der Christenheit zitiert, um den Leuten zu sagen, wie sie leben sollen mit Christus. Ich lese den Text noch einmal vor, er verdient es noch einmal vorgelesen, eigentlich verdient er es, auf Knien gelesen zu werden. Seid so unter euch gesinnt, wie es dem Sein in Christus Jesus entspricht. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Er war in allen ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über allen Namen ist. Damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu. Und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes. Dieser Text geht gleich herausfordernd los. Es geht nicht einfach zu sagen, wer Jesus früher war, sondern sagen, das hat etwas mit eurem Leben zu tun. Seid so unter euch gesinnt, wie es dem Sein in Christus Jesus entspricht. Und da stehen wir gleich mit der ersten Herausforderung des Textes, weil nämlich viele Übersetzungen hier erstmal einen Fehler machen. Und zwar besteht der Fehler darin, dass man sagt, Jesus ist ein Vorbild und wir sollen ihm nacheifern. Übrigens war das auch in der alten Luther-Übersetzung der Fehler. Da heißt es, jeder sei so gesinnt, wie Christus auch war. Das ist falsch. Und die spätere Übersetzung hat es dann, also die späteren haben ja gesagt, das ist falsch, das müssen wir hier korrigieren. Und die neue revidierte Übersetzung hat es richtig, ja. Lebt genau, ein jeder unter euch sei so gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus entspricht. Richtig falsch hat es die Hoffnung für alle wiedergegeben. Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Das klingt erstmal ganz gut und verständlich, ist aber falsch, aus dem einfachen Grund. Was ist eigentlich ein Vorbild? Was macht ein Vorbild mit uns? So ein richtiges Vorbild, also Jesus ist das absolute Vorbild an Reinheit, an Schönheit, an richtigem Verhalten, an allem. Ja? Und solche Vorbilder, die absolut großartig sind, können uns eigentlich nur frustrieren, weil wir es einfach nicht mal zu einem Bruchteil hinkriegen, so zu leben, dass wir dem Vorbild entsprechen. Wenn das so stimmt, Jesus unser Vorbild, dann wäre der Glaube, also dem wir nacheifern sollten, dann wäre der Glaube also nur etwas für die Eliten, für die charakterlich Guten, die Hervorragenden, die Moralischen, die auf der Sonnenseite des Lebens sich befinden. Aber wir normale Leute, die wir rumkrebeln, vielleicht immer noch mit allerlei komischen Sünden und komischen Angewohnheiten, charakterlichen Schwächen und so weiter, wir haben da keine Chance. Ein Vorbild, ja, Vorbilder können uns wirklich frustrieren. Ich bin ja so ein Gitarrist und geht so in Richtung, ich komme von der Klassik her, geht in Richtung so ein bisschen Blues und Jazz und sowas. Und vor einigen Jahren habe ich einen jungen Gitarristen entdeckt, man sagt, er sei jetzt der beste Gitarrist der Welt. Der heißt, ist ein Sizilianer aus Palermo, ist jetzt so Mitte 20, Ende 20, hübscher junger Kerl, Matteo Mancuso, und er sprengt alles, was bis jetzt an Gitarristen gab. Er spielt Blues, er spielt Jazz, er kommt von der Klassik her, sein Vater ist Klassikgitarrist, Konzertgitarrist, und er hat Techniken erfunden, und wenn man seine Konzerte hört oder so, also es ist unglaublich, und selbst so ganz große Musiker wie Aldi Miola sagen, das hat es noch nie gegeben. Er stellt einen ganz neuen Level an Gitarrenkunst dar. Ich sage es nur mal so als Beispiel. Ja, auf YouTube gibt es da so eigentlich Sachen, ich höre mir die manchmal an und sage, wenn ich von mir verlangen sollte, ich sollte einigermaßen so spielen wie er, dann würde ich sagen, dann rühre ich nie wieder eine Gitarre an, das kann ich nicht. Und wenn von mir jemand verlangt, du sollst so leben wie Jesus, da kann ich sagen, fange ich gar nicht erst an, schaffe ich eh nicht, probiere es nicht. So, wir gehen zurück zum Text, zum befreienden Text, da steht nämlich etwas anders drin. So, seid so unter euch gesinnt, wie es dem Sein in Christus Jesus entspricht. Und das ist ja bei Paulus so eine feststehende Redewendung, in Christus seid ihr, in Christus seid. Was heißt denn das, in Christus sein? Das ist was anderes als ein Vorbild sein, sondern hier geht es um ein Leben, um eine Verbundenheit mit Jesus Christus. Mit Jesus Christus verbunden, das heißt, weil ihr angeschlossen seid an den Kraft- und Blutkreislauf des Heiligen Geistes, an die Kraft Jesu Christi, deshalb könnt ihr anders leben. Ja? Was heißt das, in Jesus verbunden? Das heißt, wir leben in einem göttlichen Kraftfeld. Und da... Ja, also ich war ja 7 Jahre Pfarrer auf der Kanzel Martin Luthers, da habe ich gerne Luther zitiert. Und ich habe unglaubliche Sachen bei Luther entdeckt. Also nicht nur ich, sondern andere haben es noch viel mehr entdeckt. Luther als Mystiker. Und zwar, wie er in Predigten über Jesus gesprochen hat und genau wie er das ausgedrückt hat, was es heißt, mit Christus verbunden zu sein. Also in Christus sein. Und Luther ist ja ein unglaublicher Sprachkünstler. Der hat eine so sinnliche Sprache, eine Sprache, die Bilder und Emotionen erzeugt, es ist der Hammer. Werde ich euch jetzt beweisen, wie er es nämlich beschreibt, was es heißt, zu glauben und mit Jesus zu leben. Und es sind alles Kurzausschnitte aus seinen Predigten. Hammer. Wer an Christus glaubt, haftet an ihm. Der ist eins mit ihm. Oder Glaube heißt, mit Jesus leben. Christus umfassen. Oder Ja, Glauben heißt, Jesus an sich reißen. Wer traut sich denn heute noch so zu predigen? Jesus an sich reißen. Boah, da steckt doch Dynamik drin. Oder, lustig hier, das Nächste. Ja. Christsein heißt, auf Christi Schultern getragen werden. Was ist denn das für ein Bild? Auf Christi Schultern. Das ist ein Bild, wir verstehen es sofort. Wir tragen unsere Kinder, die wir lieben, auf unseren Schultern. Haben riesen Spaß dabei, gell? Wenn uns dabei im Haar rumspielen und so. Ja, auf Christi Schultern getragen werden. Oder in seinen Armen liegen. So predigt er. Glaube heißt, in den Armen von Jesus liegen. Oder, das ist auch nicht schlecht, das Nächste, sich an seinen Hals hängen. Merkt ihr, da entstehen jedes Mal Bilder. Luther ist ein Künstler des Kopfkinos. Wunderbar. Und noch ein ganz anderes Bild. Glaube heißt Christus schmecken. Ist auch wieder sinnlich. Schmecken. Christus schmeckt nach Schokolade. Und das ist nicht das Gleiche, wie ich eifere ihn nach, sondern das heißt, so sollt ihr leben, sagt Paulus hier und zitiert den Christus-Hymnus, weil ihr mit Christus verbunden seid, weil ihr in dieser Liebesbeziehung seid. Und dann entfaltet er das in dem Text in 3 Punkten. Großes Problem, Zeit zu kurz, Text zu lang. Ich versuche das ein bisschen abzukürzen. Wissen, dass ich vieles nur anreißen kann, das ist eben leider so. Ja, also, was können wir? Ja, 3 Punkte aus seinem Leben zeigen, wie das Leben Jesus uns verändert, wenn wir mit ihm leben. Und der erste Punkt, Verzicht. Ich lese nochmal. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern und äußerte sich und wurde wie ein Sklave und dem Menschen gleich. Er war in allem ein Mensch wie wir. Ja. Was heißt Verzicht? Er verzichtete auf sein Sein bei Gott. Das kann man wunderbar drüber predigen an dieser Stelle, aber ich mache was ganz anderes. Es gibt einen Text von einem großen Heiligen, den wir nicht kennen, weil er sehr katholisch ist, Alphons von Liguori. Ja. Ich wette, kennt keiner hier, ich kann ihn auch nicht, aber ja. Toller Ordensgründer, Bischof und Kirchenlehrer, lebt im 17. Jahrhundert und hat den tiefsten Text über die Fleischwerdung des Gottessohns geschrieben, den ich kenne. Ja, mal hören, das ist ein großartiger Text. Mein Jesus, höchster und wahrer Gott, was zog dich herab vom Himmel, um in einen kalten Stall geboren zu werden? Was verführte dich, den Schoß deines Vaters zu verlassen und dich in eine harte Krippe zu legen? Was brachte dich vom Thron über den Sternen in armseliges Stroh? Was führte dich aus der Mitte der Engelschöre in die Mitte zweier Tiere? Du, der du die Engel mit heiligem Feuer entflammst, zitterst nun vor Kälte. Du, der du die Sterne in Bewegung versetzt, kannst dich nun nicht bewegen, ohne getragen zu werden. Du, der Menschen und Tieren Nahrung gibt, bedarfst nun der Muttermilch, um nicht zu verhungern. Du, der die Freude des Himmels ist, weinst in deinem Leid. Sag, wer brachte dich hinab in solches Elend? Die Liebe war es. Das bedeutet also, was Jesus aufgab. Was gab er noch auf? Jesus lässt seine Allwissenheit hinter sich. Dieser Text, der sagt ja ganz klar, Jesus ist Gott und dennoch, er gab seine Gottheit ab. Er hielt es nicht ein Vorrecht, als ein Raub, wie Gott zu sein. Er gab seine Allwissenheit hinter sich. Das heißt, er geht ein in die Begrenztheit der Welt. Jesus ist nicht allwissend, nicht der Jesus im Fleisch ist allwissend. Was er weiß, das hören wir immer wieder, das weiß er, weil Gott es ihm offenbart. Er lebt in einer intensiven Beziehung mit Gott und ist deshalb angeschlossen an die Weisheit Gottes. Aber er selber lebt in der Begrenztheit dieser Welt. Und das Dritte, der Gottessohn Jesus lässt die Allmacht hinter sich. Er kann nicht alles, sondern was er kann, das ist ihm von Gott gegeben. Am deutlichsten wird das bei der Totenauferweckung des Lazarus, Johannes 11. Da heißt es ja, Lazarus, Herr, er stinket schon, heißt es so schön bei Luther. 4 Tage war er im Grab, er war ein Freund, seine Schwester ist ganz verzweifelt, sagt, hey, das wäre nicht passiert, Jesus, wenn du da gewesen wärst. Und dann heißt es von Jesus, er geht in das Grab und dann betet er. Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Das heißt, er dankt Gott, dass Gott die Gebete erhört. Was für ein Gebet? Nämlich das Gebet, dass Lazarus durch die Kraft Gottes, die durch Jesus fließt, auferweckt werden möge. Jesus betet um die Vollmacht Gottes und das Wunder geschieht. Was heißt es hier dann, ihr sollt so gesinnt sein? Was heißt das? Das heißt, ein ganzes Stück heißt das für das Christsein loslassen. Wir müssen loslassen, unsere Verletzungen, unsere Bequemlichkeit, unsere Rechthaberei. Wir sind herausgefordert, lieben statt hassen, vergeben statt heimzahlen, Recht geben statt Recht haben. Geben ist seliger als nehmen. Das sind wir herausgefordert. Und der Text sagt uns, ihr könnt das, weil dieser Jesus in euch lebt. dieser Jesus ist nicht fern von euch, sondern ein Jeglicher sei so gesinnt, wie es dem Sein in Christus entspricht. Zweite Herausforderung, Gehorsam. Der Christushymnus geht weiter. Vers 8, er erniedrigt sich und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Das Wort, was hier ins Auge fällt, ist das Wort Gehorsam. Zugegebenerweise ein schwieriges Wort für uns heute, Individualismus. Wir alle bestimmen ja völlig selber, was richtig und falsch ist und so weiter. Aber hier ist ein wichtiger Wort. Und in dem Wort Gehorsam steckt ein ganz wichtiges Wort, nämlich das Wort Gehören. Das Wort Hören, Hören. Und da sind wir ganz bei Jesus. Jesus war einer, der von Gott gehört hat. Wir lesen immer wieder, dass er frühmorgens ganz allein an einen Ort ging, manchmal auf einen Berg oder irgendwo, wo keiner war, ganz frühmorgen, um zu beten, um zu hören. Oft bei Sonnenaufgang. Und Jesus lebt aus dem Hören von Gott. Wenn wir so seine Biografie, wenn wir anschauen über sein Leben, über die ersten Jahre ist nichts berichtet. Also halt eine Geschichte. Lukas berichtet, der 12-jährige Jesus im Tempel. Sonst ist nichts berichtet. 30 Jahre Funkstille. Warum wohl? War er da nicht der Sohn Gottes? Nein, er hat gehört und sein Vater hat gesagt, es ist noch nicht so weit, mein Junge. Es ist noch nicht so weit. Und dann spürt er, jetzt ist die Zeit gekommen. Und er geht hinunter zum Jordan, zu Johannes dem Täufer, lässt sich taufen, weil Gott es ihm sagt. Und da hört er die Stimme Gottes und die anderen hören sie auch, dass Gott ihn beruft zu seinem Wirken. Und dann ist der erste Schritt seines Wirkens, er sammelt Anhänger. Und da lesen wir im Lukas-Evangelium, wie er das machte. Da heißt es, er zog sich zurück und hat eine ganze Nacht gebetet, um zu hören von Jesus, von Gott, welches sein Jünger sein soll. Und am nächsten Morgen heißt das, berief er sie, diese 12. Eine ganze Nacht. Manchmal frage ich mich, Mensch, für diese Gurkentruppe hätte er in 3 Minuten Gebet gereicht. Ja, klingt etwas respektlos, aber wenn ich dran denke, was das für eine Truppe war. Einmal, da war ein Terrorist dabei, ein sogenannter Zelot, Simon der Zelot, also ein Terrorist. Dann das ganze Gegenteil, einer, der mit den Römern kollaborierte, nämlich der Oberzöllner, Levi Matthäus. So, und ich kann mir vorstellen, wie man die erste Zeit die beiden nicht in einem Schlafzimmer übernachten hat lassen, weil die Gefahr besteht, dass sie sich prügeln. Also wie dem auch sei, auf alle Fälle, ja, es ist Gott, es hat seine Gründe, dass es die waren. Jesus hat die Nacht gebetet und Gott hat ihm gesagt, wen er auswählen soll. Ja. Und dann merken wir auch immer, wie Jesus sagt, ja, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Woher weiß er denn, wann die Stunde gekommen ist? Weil er ein Hörender war, ein Hörender. Gott hat ihm gesagt, wann seine Stunde kommt, zur Erlösung der Menschheit zu sterben. Ja? Und dann, als er wusste, dass die Zeit nah war, geht er in diese unglaubliche Dunkelheit hinein. Er bittet noch ein letztes Mal, er versucht nochmal, Vater, wenn es geht, lass diesen Leidenskelch an mir vorübergehen. Aber man muss erkennen, das ist der Weg, den Gott bestimmt hat, um die Menschheit zu erlösen. Gehorsam, was heißt das für uns? Sind wir Menschen des Gehorsams? Zum Gehorsam gehört, Herr, ich will, dass ich da bin, wo du mich haben willst. Sind sie dort, wo Gott sie haben will? Im Leben, im Beruf, in der Gemeinde? Sind wir bereit, uns führen zu lassen? Ist das unsere Grundhaltung? Sind wir vor Gott verfügbar? Sind wir auch bereit zu warten? Manchmal sind wir die richtige Person zum falschen Zeitpunkt. Und manchmal sind wir die falsche Person zum richtigen Zeitpunkt. Um das herauszufinden, braucht man ein hörendes Herz, auf Gott hin zu hören. Kleine Bemerkung am Rande, das kann auch komisch werden und schief gehen. Ich will das mal an einem Beispiel illustrieren. Ich weiß ja, ich war mal auf das war so ein Lobpreisgottesdienst, wo so ein Zeugnisteil war. Und da kam dann eine Frau davor und erzählte ihr, wie sie im Supermarkt war und sie wusste, dass sie Besuch kriegt. Und dann hat der Gott gesagt, welche Marmelade sie kaufen soll. Ja, ich muss sagen, dieses Zeugnis, das macht das Ganze eher lächerlich als... Ich glaube, dass in den meisten Sachen hat uns Gott einen Verstand gegeben und einen Geschmack gegeben. Und wir brauchen keine himmlische Inspiration für die Marmeladensorte. Das Dritte, ja, Hoheit. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Damit alle im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu. Und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters. Das ist mein letzter Punkt. Warum hat ihn Gott erhöht? Also steht darum, heißt es ja. Darum hat ihn Gott erhöht. Warum hat ihn Gott erhöht? Weil er den Weg der Niedrigkeit gegangen ist und den Weg des Gehorsams. Jesus ist wirklich einer, den kannst du zum Herrn des Universums machen, weil er ohne Machtgier ist. Von ihm heißt es, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ja? Denn meine Sanft ist leicht, denn ich bin von Herzen demütig. Und meine Last ist leicht. Ja? Also Jesus ist wirklich jemand. Kaum einen Menschen auf dieser Welt kannst du ein Präsidentenamt oder sowas anvertrauen. Wir sind alle Leute, die die Macht missbrauchen. Und Jesus ist keiner, der Macht missbraucht. Er ist von Herzen gütig. Er ist die Liebe und Großzügigkeit in Person. Der demütigste und liebenswerteste Mensch des ganzen Universums und gleichzeitig Gott. Und so jemand hat Gott zum Herrn des Universums gesetzt. So jemand, den hat Gott einen Namen gegeben, der über allen Namen steht. Über allen Namen. Ihn hat Gott zur Nummer eins gemacht im ganzen Universum. Und er ist jemand, dem wir von Herzen nachfolgen können, den wir anbeten können, dem wir vertrauen können, weil er so ist, wie er ist. Dieses, ja, drinnen, die zwei Worte hier, damit alle im Himmel, ja, und auf der Erde, unter der Erde ihre Knie beugen und jeder Mund bekennt. Das war uns besonders in der Diktatur. Ich bin in der DDR aufgewachsen, in der DDR-Diktatur, habe ich auch Theologie studiert. Das war großartig für uns, wenn wir sagen konnten, ja, auch die Herrscher dieser Welt, die Atheisten, die Gottlosen, sie müssen ihre Knie beugen. Die uns jetzt knechten und einsperren. Sie alle müssen ihre Knie beugen und ihre Zunge müssen bekennen, wer der Herr ist. Am Ende siegt nämlich das Leben, es siegt die Liebe. Das Böse gibt es nicht mehr, keine Sünde, kein Leid, kein Schmerz, kein Wehgeschrei, kein Tod, kein Teufel. Am Ende stehen da Anbetung, Liebe untereinander und eine endlose großartige Party in Gottes neuer Welt mit Jesus als unserem Gastgeber. Das ist die Zukunft. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.